Herzlich willkommen bei Nodesignal, deine Bitcoin-Frequenz. Und bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. ich wusste gar nicht, wie machen wir das denn jetzt? Sprichst du noch mal ein eigenes Intro ein?
Das fand ich jetzt eigentlich ziemlich gut gemacht von dir. Von daher, lass es uns doch genauso lassen.
Ja, alles klar. Dann machen wir direkt so weiter. Ja, ihr habt schon gehört. Ich habe heute den Alex Bechtel zu Gast. Alex, hallo, grüß dich.
Hi, Jan-Paul. Danke, dass ich da sein darf. Und danke, dass wir diese Podcast-Episode gemeinsam aufnehmen.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch schon drauf. Ich glaube, Alex, dich müssen wir, glaube ich, gar nicht groß vorstellen. Wir haben schon gesagt, du betreibst unter anderem den Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll Podcast und bist ansonsten bei der DWS Head of Digital Product Strategy, irgendwie sowas in der Richtung.
So ist es genau.
So ist es richtig. Ah ja, okay, sehr gut. Genau, und dann darf ich auch noch begrüßen, der Mann hinter den feindlichen Linien, ohne weiter auszuschmücken, der Manu 2 ist auch da. Hallo Manu.
Hallo Jan-Paul, hallo Alex, hallo zusammen. Hi,
ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um über ein Thema zu sprechen, das ein User aus unserer Nodesignal-Telegram-Gruppe mal aufgeworfen hatte, nämlich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Geldmengenausweitung und Inflation. Insbesondere mit dem Blick auf, wie das denn damals wohl war unter dem Goldstandard, ne? Ob es dort tatsächlich... dass es da vielleicht Inflation gab, wie sah es dort mit der Geldmengenausweitung aus, gab es da Geldmengenausweitung unter einem Goldstandard? Genau, und diese Frage wollen wir besprechen, aber natürlich nicht nur auf dem Goldstandard verbleiben, sondern auch mit Alex haben wir natürlich da den richtigen Gast, auch über das Thema Geldmengenausweitung und wie das denn heute im Eurosystem funktioniert, sprechen. Und der Manu wird es dann mit uns gemeinsam diskutieren und seine eigene Sicht der Dinge, glaube ich, darauf werfen.
Ja, und Jan-Paul, vor allem natürlich, inwieweit eine Erhöhung der Geldmenge zur Inflation führt. Das ist ja gerade so im Bitcoin-Space immer ein heiß diskutiertes Thema, ob das ein Automatismus ist oder ob es auch Situationen geben kann, in denen die Geldmenge steigt, aber keine Preisinflation stattfindet.
Manu, du hast da eben ein schönes Bild beschrieben. Willst du es vielleicht nochmal vor Augen führen?
Ja, das... Bitcoin-Meme, was in Zusammenhang mit Geldmenge und Inflation häufig rumgereicht wird, ist ja das der gaußschen Glockenkurve, wo am linken Ende ein, sagen wir mal, Dummy steht, der sagt, oh, Geldmengenausweitung ist doch Inflation. Und große Teile der Glockenkurve einnehmend ist dann ein Normaldenkender oder möglicherweise dann auch ein falsch sozialisierter Akademiker, der dann sagt, Moment, es kommt doch alles darauf an, ob das angebotsinduziert ist oder nachfrageinduziert und außerdem muss man noch XYZ bedenken bei der Frage. Und am rechten Rand der Normalverteilung steht dann Ludwig von Mises oder irgendein weiser Zen-Mönch, der dann auch wieder feststellt, Geldmengenausweitung gleich Inflation. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, es ist einprägsam, aber man kann es sicherlich challengen und sollte es auch challengen.
Also ich hab die Stufe des Zen-Mönchs noch nicht erreicht, kann ich schon mal sagen.
du bist noch ganz links auf der Seite wahrscheinlich, Alex, oder?
Genau.
Na gut, nein. Aber lass uns doch gerne mal etwas historisch in die Betrachtung reinstarten. Ich habe tatsächlich vor der Aufnahme nochmal in den Bitcoin-Standard von Saved in Amuse reingeschaut. Da beschreibt er diese Zeit des Goldstandards als die Belle Epoque. The Golden Age, schreibt er, und meint damit die Zeit zwischen 1871 und 1914, in der wir ja sowas wie einen, also den Zustand hatten, wo wir am nächsten einem Edelmetall gedeckten, nämlich mit Gold Edelmetall gedeckten Währungssystem vor uns hatten. Oder halt hier, ich glaube fast global, ne, kann man sagen, war das im Einsatz. Und wir hatten einen User bei uns in der Telegram-Gruppe, der Tobi, der hatte gefragt, okay, stimmt das denn überhaupt? Also ist das so eine Belle Epoque gewesen, jetzt rein aus der, wenn wir uns das Geldsystem anschauen. Manu, du hast da einen Artikel mitgebracht von dem Gerd Kommer, der sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Was können wir denn über den Goldstandard sagen?
Komme ich gerne drauf gleich. Lass mich bitte noch ein bisschen weiter ausholen. Dieses Gold als Geld hat ja mittlerweile eine jahrtausendlange Geschichte. Und über Gold gibt es schon länger Bücher als über Bitcoin. Überraschung, Überraschung. Und es ist schon auffällig, dass in diesen Jahrhunderten des Römischen Reiches und dann auch später im Mittelalter Gold als Geld über weite Strecken gut funktioniert hat. Wir haben dort ja eine Phase gehabt, wenig von Wirtschaftswachstum und Produktivitätszuwächsen geprägt. Das Leben war ja über Jahrhunderte im Großen und Ganzen ziemlich stabil. Das ging ja dann erst mit der ersten und zweiten Welle der industriellen Revolution so richtig los mit Wirtschaftswachstum. Aber was wir über die Jahrhunderte sehen konnten, ist, dass eine relativ konstante Goldmenge und die Goldmenge, die dort in Europa in Form von geprägten Münzen dann als Geld zirkuliert hat, die war relativ stabil. Da gab es dann natürlich auch noch ein bisschen Silbergeld. Aber diese Goldmenge, die ist dann auch mit dem Pfund neuen Goldes so um 1-2% im Jahr gewachsen. Und das war glücklicherweise in Anführungszeichen auch etwa das Bevölkerungswachstum im langfristigen Mittel, so dass halt über Jahrhunderte Bevölkerung und Geldmenge und ja dann auch die Menge an Nahrungsmitteln, die hergestellt wurde, um diese Bevölkerung ernähren zu können. Und ich sag mal, das, was an Häusern und an Möbeln gebraucht wurde, das wuchs ziemlich in Einklang. So habe ich das gelesen und so klingt das für mich plausibel, sodass wir dort einfach einen großen, jahrhundertelangen Erfahrungswert haben, dass das mit dem Gold aus genannten Umständen geschuldet ganz gut geklappt hat. Und dann haben wir jetzt eigentlich ein neues Regime betreten mit der Belle Époque, denn das ist ja jetzt eine Zeit, die sich ja mit unserer aktuellen Zeit deutlich besser vergleichen lässt, dahingehend, dass wir dort ja dann schon wirklich Wirtschaftsaktivität hatten, Unternehmertum, den Wechsel der Erwerbsbevölkerung von der unproduktiven Landwirtschaft in die Industrie. Da ging es ja dann mit dem Wachstum deutlich bergauf und wie du richtig gesagt hast, der Seiferdin führt das ja auch im Bitcoin-Standard aus und das ist ja auch historisch gut dokumentiert, dass das eine erfolgreiche und friedvolle Zeit war, wo sich der Wohlstand der Bürger gesteigert hat. Das ist alles richtig. Aber wenn man bedenkt, dass innerhalb dieses Zeitraums der Belle Époque, diese 40, 50 Jahre, das Bevölkerungswachstum auch sehr explosiv war, dann ist auch schon Kindersterblichkeit zurückgegangen wegen Medizin und bessere Versorgung der Menschen mit Nahrung. Und wenn man das Wachstum eben um dieses Bevölkerungswachstum bereinigt, also das BIP-Wachstum pro Kopf betrachtet, dann sind die Zahlen deutlich weniger beeindruckend und können den aktuell seit Jahrzehnten vorliegenden Bitcoin-Standard falscher Versprecher, Fiat-Standard, nicht schlagen. Und das wird in diesem Artikel ganz gut aufgezeigt. Also diese Zeit des Goldstandards war erfolgreich, ja, aber nicht über alle Maßen außergewöhnlich.
Verstehe ich das richtig, dass die These ist, dass zwar das volkswirtschaftliche Gesamt-BIP insgesamt stärker gestiegen ist als in den Zeiten zuvor, aber das BIP pro Kopf, also tatsächlich verteilt auf die Einwohner, gar nicht so stark angestiegen ist. Ist das die Aussage?
So die Aussage des Blogartikels von Gerd Kommer, der für mich sehr fundiert recherchiert daherkommt.
Mhm. Jetzt hat der Gerd Kommer in seinem Artikel ja einen Vergleich, ich glaube, das ist BIP-Wachstum. Das fand ich ganz interessant. Er stellt nämlich auf, wie das denn zu Zeiten des Goldstandards war und wie es dann danach, also er hat jetzt hier das Fiat-System ab 1933 und dann nochmal gesondert betrachtet nach dem Ende von Bretton Woods 1971. Und er zeigt, im Goldstandard, also das müsste so die Zeit 1871 bis, ich glaube, dann 1933, so sieht er das, sagt er, waren es 0,7%. In Großbritannien, 0,9% in den USA. Das ist nicht sonderlich viel. Aber seit dem Fiat-System, seit 1933 bis 22 ist seine letzte Zahl, sind es schon 1,7% beziehungsweise 2,3%, also 1,7% in Großbritannien, 2,3% in den USA. Und seit dem Ende des Bretton Woods-Systems 1971 sind es sogar 1,8% in Großbritannien und 2,7% in den USA. Also das ist das BIP pro Kopf. Ich gehe davon aus, pro Jahr. Ne? Ich habe es jetzt gerade nicht genau vor mir. Das heißt doch, also das klingt ja jetzt erstmal so, als würde im Fiat-System, würden wir produktiver werden, oder? Ist das so? Ist das die Aussage?
Das kann eine Schlussfolgerung sein oder eine These sein, die man natürlich auch nochmal dann validieren müsste. Also was man sicherlich sagen kann, ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich gehe stark davon aus, dass die Zuwächse an Vermögen während der Belle Époque ja geprägt waren von wirklich bessere Befriedigung der Grundbedürfnisse. Menschen haben nicht mehr auf der Straße gelebt, sondern hatten dann ein Haus, haben nicht mehr auf die Gasse geschissen, sondern hatten dann irgendwo ein Klosett oder so. Also wirklich, sagen wir mal, haben Produkte und Dienstleistungen nachgefragt, die ihr Leben wirklich verbessert haben. Wäre jetzt meine These und wäre naheliegend, während wir bei den Wachstumszahlen gerade der letzten Jahrzehnte sicherlich kritisch hinterfragen können, ob alles, was wir messen und alles, was unseren Wohlstand auf dem Papier steigert, auch tatsächlich essentiell ist und uns wirklich weiterbringt und uns wirklich vermögender macht. Aber das ist jetzt eine persönliche Deutung meinerseits.
Man muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt Korrelation und Kausalität nicht verwechselt. Also allein die Tatsache, dass die Wachstumsraten jetzt Ende des letzten Jahrhunderts höher waren als zu Beginn, muss jetzt nicht heißen, dass das einzig und allein, also es wird sicher nicht einzig und allein vom Geldsystem getrieben gewesen sein. Und die Frage ist, wie groß ist der Einfluss des Geldsystems? Ja, wir hatten so Erfindungen wie das Internet, jetzt kommen so, also Digitalisierung ganz allgemein, das Internet, jetzt haben wir gerade sowas wie AI und das sind natürlich oft richtige Booster für Wirtschaftswachstum und die sind sicherlich beeinflusst auch von solchen Dingen wie dem Geldsystem, aber es gibt sicherlich auch noch andere Faktoren. Was meines Erachtens schon eine Rolle spielen könnte, ist dadurch, dass wir heute ja im sogenannten Schuldgeldsystem leben und Schulden generell eine sehr große Rolle spielen und man sich auch relativ leicht verschulden kann. Das erzeugt natürlich so einen gewissen Anreiz oder auch fast eine Getriebenheit, Fortschritt zu machen. Ja, weil man verschuldet sich, man versucht innovativ zu sein und man weiß, man muss die Schulden wieder zurückzahlen, sonst sitzt man irgendwann auf der Straße. Und das ist ja fast Kapitalismus allgemein, kann man dazu sagen. Ja, schafft natürlich, hat gewisse innovative Kräfte, die dann natürlich auch zu einem hohen Wirtschaftswachstum führen können.
Völlig richtig. Ich wollte auch noch ein, zwei Sätze zu den Zahlen sagen, weil wir haben ja vorhin Nachkommastellen benannt und das suggeriert ja dann so eine gewisse Scheingenauigkeit. Also wir müssen auch sagen, die Art und Weise, wie wir das Bruttoinlandsprodukt messen, das ist so in den 40ern aufgekommen im Rahmen der Kriegswirtschaft. Und wir haben jetzt hier sicherlich für die 1850er, 1860er Jahre Daten, wo man die Qualität sicherlich anzweifeln kann. Das heißt, das ist dann irgendwie auch irgendwie mal eine grobe Schätzung. Deswegen dürfen wir uns nichts vormachen, dass wir dort sagen, wenn die Zahlen gleich sind, dann liegt es nahe, dass die Geldsysteme gleich erfolgreich sind. Es geht hier darum, tatsächlich zu sehen, sind die Abstände irgendwie signifikant und kann man daraus was ableiten? Darauf wollte ich nochmal hinweisen.
Naja, ich glaube, die interessante Beobachtung, die dann die Bitcoiner machen, ist ja, ach, schau an, wir haben also diese Belle Epoque von 1870 bis Mitte des 20. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts, 1914, 1933, je nachdem, wo man den Cut macht. Es ist die Belle Epoque. Wir erleben wirtschaftlichen Aufschwung. Manu, du hattest gesagt, ne, dass das gesamtvolkswirtschaftliche BIP steigt auf jeden Fall deutlich an. Goldene Zeiten also. Wie sieht es denn aus mit der Inflation in dieser Zeit? Hatten wir da wirklich gar keine Inflation oder wissen wir etwas über die Inflation innerhalb des Goldstandards?
Die Zahlen, die Gerd Kommer hier aufwirft und die wir jetzt auch hier benutzt haben, sind inflationsbereinigte Zahlen. Er legt das dann nicht näher offen, wie die Inflationsrate in diesem Zeitraum war. Wir wissen sicherlich, dass auch vor dem Fiat-Geld im Goldstandard durch das fraktionale Reserve-Banking ja schon, ich sag mal, Schuldscheine auf dieses Gold zirkulierten und wir dort zwar eine feste Geld- und Goldmenge, nein, falsch, wir hatten keine feste Geldmenge, wir hatten eine feste Goldmenge, also beziehungsweise die Menge, in die man die Bezugsscheine in physisches Gold umtauschen konnte bei seiner Bank, aber wir hatten dort sicherlich bereits Geldmengenwachstum. Wie groß, wissen wir nicht und können wir auch diesem Artikel von Gerd Kommer nicht entnehmen.
Ich glaube, ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber ich will verhindern, dass wir heute einen Fehler machen, der ganz oft gemacht wird, nämlich dass ein goldgedecktes oder ein Goldstandard, so ein Geldsystem, verglichen wird mit dem Geldsystem, das wir heute haben und dann versuchen wird zu argumentieren über eine Veränderung der Gold- oder Geldmenge und wie wir das dann Auswirkungen haben könnte auf Inflation. Das sind nämlich zwei vollkommen unterschiedliche Systeme, die auch vollkommen unterschiedlich funktionieren und auch die Mechanismen, die zu Inflation führen, sind andere. Ein goldgedecktes oder ein Goldstandard, ein goldgedecktes Geldsystem ist im Endeffekt ein Asset-basiertes Geldsystem, also Gold als Asset. Ich habe einen Gegenstand in dem Moment und dieser Gegenstand, der ist das Geld. Und normalerweise ist es so, wenn im Goldstandard die Geldmenge erhöht wird, heißt das normalerweise auch, dass dieses Gold direkt in den Händen der Nutzenden, der Konsumenten ist, die dieses Gold dann auch ausgeben. Zum Beispiel war es da im Goldstandort oft so, dass wenn sehr viel Gold Zufluss geherrscht hat in einem Land, weil zum Beispiel viel exportiert wurde, dann ist das Vermögen, das Goldvermögen gestiegen. Das war aber direkt in den Händen derjenigen, die das dann auch wieder ausgegeben haben. Oder wenn das Gold verwässert wurde, ja, dann hat natürlich direkt der Wert dieses Assets abgenommen. Ich konnte mir davon, also dann war plötzlich mehr Geld im Umlauf, das auch direkt ausgegeben werden konnte. Was wir gleich sehen werden, wenn wir über unser heutiges System sprechen und darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, die Geldmenge zu erhöhen. Eine Geldmengenerhöhung im heutigen Geldsystem heißt nicht direkt, dass dieses Geld auch bei denjenigen ist, die es dann ausgeben können am Ende. Und deswegen, ohne jetzt wie gesagt vorgreifen zu wollen, kann es heute passieren, dass die Geldmenge erhöht, sich dadurch aber nicht die Ausgaben und dadurch die Inflation verändert. Das ist in einem Goldstandard eigentlich fast nicht möglich.
Wobei wir doch, wenn ich das richtig verstanden habe, Manu, haben wir doch auch dort im Goldstandard Verwässerungseffekte, ne? Also durchaus auch Tendenzen, dass Zentralbanken und auch Geschäftsbanken oder Privatkundenbanken Geld ausgegeben haben, das eben nicht mit dem Asset Gold hinterlegt war, oder? Also da kommt doch auch schon eine gewisse Verwässerung zumindest des Wertes des Papiergeldes, das da im Umlauf ist, mit rein.
Keine Frage. Sobald man fraktionales Reservebanking hat, gibt es eine tendenziell in Boomzeiten eine Erhöhung der Geldmenge. Und selbst vor Zeiten des fraktionalen Reservebankings hatten wir ja regelmäßig das Problem, dass der Kaiser oder der Fürst zur Beschaffung von Geld für Kriegen dann irgendwie den Goldanteil pro Münzeinheit reduziert hat und wir darüber dann letztendlich ja eine Entwertung des Assets, was Geld dargestellt hat, gesehen haben, was ja auch einer Inflation gleichkommt.
Jetzt aber auch hier wieder ganz wichtig: Wie wurde dieses Gold entwertet? Nicht wie heute bei Geldpolitik, in der heutigen Geldpolitik Geld entwertet wird, sondern, Manu hat es gerade erwähnt, dieses Gold wurde ja direkt vom Staat ausgegeben. Das heißt, es ist keine Geldpolitik, die damals betrieben wurde, das war Fiskalpolitik. Also es ist wie wenn heute die Bundesregierung sagen würde, naja, jeder Euro ist jetzt nur 95 Cent wert und ich schmeiß dafür neue Euros auf den Markt im Sinne von ich kaufe mir Dinge, dann ist dieses Geld ja sofort im Markt. Ja? Dass das natürlich direkt einen Effekt auf die Inflation hat, das ist klar, weil dieses Gold wird direkt ausgegeben vom Staat. Heute haben wir eine Situation, dass sich die Geldmenge erhöht, dieses Geld aber irgendwo in den Tiefen des Finanzsektors auf irgendwelchen Konten bei Banken liegt und überhaupt nicht bewegt wird. Ja, und deswegen hatte ich da nochmal auf diesen Unterschied zwischen Goldstandard und jetzt Fiat-Geld, Schuldgeld-System hingewiesen.
Was ich mich gerade gefragt habe, wir kennen die großen Währungskrisen, wir haben sie in Deutschland in den 30er Jahren haben wir sie hier erlebt, aber gab es ähnliche Situationen, natürlich nicht ganz so dramatisch wie in Deutschland, aber gab es denn, ich sag mal, während der Hochphase, jetzt in dem Zeitraum 1871 bis 1914, sind da Episoden bekannt, wo wir wirklich hohe Inflation hatten? Kennen wir da Beispiele?
Ist mir nicht bekannt. Kann ich nichts für sagen.
Mir auch nicht. Ich glaube, auch wenn überhaupt, dann war eher Deflation ein Problem zu dieser Zeit.
Das denke ich auch.
Das ist ja auch. Also wir haben jetzt auch drüber, eigentlich müssen wir auch nochmal ganz kurz darstellen, was wir gerade vergleichen, weil wir haben jetzt den Goldstandard und Manu hat das gesagt, da geht es ja nicht darum, dass ich eine fixe Geldmenge habe, so wie bei Bitcoin das langfristig mal der Fall sein wird, dass also sich die Geldmenge gar nicht verändert, sondern sie wächst aber eben sehr stabil um 1-2% jedes Jahr. Und das ist also das Wachstum der Geldmenge und ideal ist es, und das war ja viele Jahre vorher, hat Manu auch erwähnt, so wenn die Wirtschaft gleichmäßig wächst, dann habe ich relativ ausgeglichene Wirtschaftszyklen. Das Problem ist, wenn die Wirtschaft relativ volatil ist, mal sehr stark wächst, dann vielleicht mal ein paar Jahre gar nicht wächst und die Geldmenge aber gleichmäßig wächst, ja, dann kommt es zu Inflation und zu Deflation. Und ich vermute mal, und wie gesagt, ich bin kein Goldstandard-Experte und kenne mich jetzt mit dieser Zeit nicht super gut aus, aber wenn es damals eben Schübe an Wirtschaftswachstum gegeben hat und das Geld ist nicht mitgewachsen, dann hatte man eben diese potenziell oder ganz generell, wenn das Wirtschaftswachstum von Geldmengewachstum abgewichen ist, hatte man dann eben diese Situationen, diese deflationären Episoden. Und da habe ich im heutigen System eben den Vorteil, dass die Geldmenge mitwächst, ja, und das ein bisschen ausgeglichen werden kann. Dafür kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen heute.
Die Frage, die sich mir gerade stellt, und ich bin ja jetzt der Laie unter euch, aber das hört sich jetzt für mich so an, dadurch, dass wir eine viel unmittelbare Kopplung haben zwischen dem Asset, das Geld ist, in dem Fall Gold, und dem, was als Währung von den Bürgern und Unternehmen draußen verwendet wird, weil es eben diese enge Kopplung gibt, kann man diese Effekte deutlicher sehen, ne? Du hast auf der einen Seite, können wir ganz klar sehen, okay, dass Goldmengen Wachstum ist bei 1-2% über Jahrhunderte. Und wenn sich jetzt die wirtschaftliche Entwicklung entweder sehr stark beschleunigt oder wir hohe Produktivität haben, dann wirkt sich das stark deflationär aus. Und wenn wir aber weniger Produktivität haben, dann wirkt sich das stärker, also nicht stärker, aber direkter inflationär aus. Heute, da können wir vielleicht gleich auch den Sprung dann machen, heute, das hast du angedeutet, Alex, ist diese Kopplung zwischen der Geldmenge auf der einen Seite und dem, was tatsächlich die Bürger und Unternehmen und vielleicht auch der Staat verwenden, da ist die Kopplung viel indirekter, verwickelter, komplexer. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht, Alex, kannst du uns mal kurz versuchen zu umreißen, wie das denn heute funktioniert, dieses Geldmengensystem, das wir haben, oder das Geldsystem, das wir haben. So.
Ja, es ist leider tatsächlich komplexer geworden und ich versuche mal die Brücke zu bauen vom Goldstandard ins heutige System. Also vorhin schon kurz erwähnt, beim Goldstandard habe ich einfach einen Gegenstand und der ist Geld. Und der Gegenstand, den kann ich besitzen, den kann ich bei einer Bank verwahren, der kann bei der Zentralbank liegen, aber ich habe immer diesen einen Gegenstand, der als Geld genutzt werden kann. Heute hat Geld schon mal mehrere Bedeutungen, weil es gibt verschiedene Arten von Geld und wir haben mal mindestens zwei Geldkreisläufe bei uns im System. Es gibt Zentralbankgeld, es gibt Geld, das von Banken ausgegeben wird, es gibt eigentlich auch noch Geld, das von E-Geld-Instituten ausgegeben wird. Also es ist deutlich komplexer geworden und dadurch kann eine Geldmenge, wenn wir sagen, die Geldmenge wird erhöht, beim Gold ist es klar, es ist die Goldgeldmenge, ja, oder die Goldmenge. Heute muss ich erstmal fragen, welche Geldmenge, wo liegt das Geld eigentlich, was wird denn mit dem Geld eigentlich gemacht, wie ist es denn erhöht worden, um dann wirklich die, sag mal, Schlussfolgerung zu ziehen, dass das jetzt unbedingt inflationierend wirken muss oder nicht.
Also da stellen sich mit mir noch ganz, ganz, ganz viele Fragen. Also vielleicht können wir nochmal von vorne anfangen. Also du hast gesagt, es gibt verschiedene Geldmengen. Vielleicht können wir damit mal anfangen, so welche Geldmengen gibt es denn da eigentlich? Genau, und dann schauen wir mal, wie die zusammenhängen.
Ja, ich würde mal einen anderen Vorschlag machen, damit wir die Leute hier nicht zu Tode langweilen und ich jetzt hier ein Referat über unser heutiges Geldsystem halte, können wir auch mal direkt so in dieses Thema Zusammenhang von Geldmenge und Inflation heute springen und dann, wenn es nötig ist, irgendwie links und rechts noch ein bisschen Erklärungen geben. Und ich versuche mal so ein bisschen Setting the Scene zu machen und ihr beide springt dann einfach rein. Meiner Meinung nach ist es nämlich am einfachsten über die Auswirkungen auf Güterpreise nachzudenken, wenn ich einfach mal drüber denke, okay, wie entstehen denn Preise? Ja, Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Bei gleichbleibendem Angebot, wenn die Nachfrage nach einem Gut steigt, ja, dann wird dieses Gut teurer. Wenn das Angebot steigt bei gleichbleibender Nachfrage, dann wird das Gut günstiger und umgekehrt. Das heißt, Inflation, und wir reden ja jetzt heute immer von Güterpreisinflation, ist im Endeffekt, wie teuer sind die Produkte, die ich jeden Tag kaufe. So, das heißt, die relevante Frage ist jetzt also, wenn ich verstehen will, was ist der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation ist, welche Auswirkungen hat denn eine Erhöhung der Geldmenge entweder auf das Angebot oder auf die Nachfrage nach Gütern? Weil das ist im Endeffekt, was den Preis dieser Güter treibt. Also muss ich mir überlegen, welche Auswirkungen hat Geldmenge auf Nachfrage und Angebot? Angebot wahrscheinlich erstmal wenig. Das wird vor allem die Nachfrage sein. Und der große Fehler, weiß ich nicht, oder es wird implizit angenommen, ist bei diesem Money Printer Goes Burr Meme, das man im Bitcoin Space immer sieht, ja, wo man dann diesen Zentralbanker sieht, der irgendwie die Wirtschaft mit Geld überschwemmt. Da wird irgendwie immer implizit angenommen, dass dieses Geld einfach den Konsumenten gegeben wird und die das ausgeben können. Ja, so, das steckt da irgendwie implizit drin. Und in dem Fall ist es auch tatsächlich so, wenn die Zentralbank jetzt jedem von uns Geld schenken würde, dann hätten wir sofort Inflation. Also unter den Umständen ist es auf jeden Fall so.
Das wäre das berühmte Helikoptergeld, ne? Also wenn jetzt quasi die Zentralbank hingehen würde und sagen würde, ich schütte jetzt an alle Bürger einfach Geld aus. Das würde unmittelbar inflationär auf die Preise wirken.
Genau, ganz einfach aus dem Grund, weil kann jeder an sich selbst denken, wenn er jetzt plötzlich 2000 Euro mehr auf dem Konto hat, dann gönne ich mir vielleicht, gehe ich vielleicht einmal öfters essen im Monat oder gönne mir mal einen Kurzurlaub oder wie auch immer. Leider muss man sagen, ja, funktioniert unser Geldsystem aber nicht so, dass wir irgendwie Geld geschenkt bekommen, sondern es ist ein bisschen komplexer und man muss sich dann eben die Frage stellen, was heißt eigentlich Geldmengenerhöhung genau, woher kommt diese Geldmengenerhöhung, wo liegt dieses Geld, das da dann in den Markt kommt, und da kommt es meines Erachtens, und da bin ich jetzt der Typ, der in der Mitte von dieser Gaußschen Normalverteilung ist, ja, es kommt meines Erachtens eben tatsächlich auf diese technischen Details an, weil dieses einfache, relativ vereinfachte Argument, das man immer hört, naja, wenn die Geldmenge erhöht wird, dann heißt es ja, dass der dieselbe Anzahl an Gütern, der steht plötzlich mehr Geld gegenüber, also muss ja das Geld weniger wert sein. Das ist meines Erachtens viel zu vereinfacht und reflektiert nicht die Komplexität unseres Geldsystems heute.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode.
Aber jetzt hast du mal den spannendsten Teil weggelassen. Also was passiert denn, wenn wir die Geldmenge ausweiten? Warum kommt das denn nicht direkt bei den Konsumenten an und wirkt sich für die inflationär auf die Preise aus?
Genau, ich glaube, das Erste, was man mal festhalten muss, die Zentralbank verändert eigentlich die Geldmenge gar nicht, zumindest normalerweise nicht. Das ist mal der erste Punkt, weil was heißt Geldpolitik normalerweise? Ich schiebe jetzt mal ganz kurz dieses Thema QE, Quantitative Easing, zur Seite, da können wir gleich noch drüber reden, aber gewöhnliche Geldpolitik bedeutet, dass die Zentralbank die Zinsen verändert. Das heißt, die Zentralbank steuert nicht die Geldmenge, sondern die steuert die Zinsen. Und der Mechanismus ist eigentlich derjenige, dass die Zentralbank sagt, naja, ich senke die Zinsen und dadurch schaffe ich einen Anreiz für Kreditnehmer, die investieren wollen oder die konsumieren wollen, eben Kredite aufzunehmen und diese Kredite dann natürlich, dieses Geld natürlich auch auszugeben. Und in dem Moment habe ich dann also tatsächlich potenziell Inflation. Aber diese Inflation kommt nicht daher, dass die Zentralbank irgendwie Geld in den Markt gibt, sondern es ist umgedreht. Der Markt fragt bei der Zentralbank nach Geld und diese Erhöhung der Geldmenge ist im Endeffekt ein Ausdruck dessen, dass die Leute investieren wollen und die bekommen den Anreiz dadurch, dass die Zentralbank die Zinsen senkt.
Wobei sie damit aber auch das stärkste Steuerungsinstrument in der Hand hat, ne? Weil sie ja damit den Preis des Geldes bestimmen kann. Das heißt, sie kann dem Markt quasi Signale geben, ob sie jetzt die Kreditaufnahme erleichtert oder erschwert. Ein höherer Zins bedeutet halt, dass weniger Unternehmen und Privatpersonen in der Lage sind und auch willens sind, diesen Preis des Geldes zu bezahlen. Also insofern, also ja, gebe ich dir recht, das müssen wir lernen, die Zentralbanken drucken tatsächlich kein Geld, aber sie haben ein sehr wirkmächtiges Instrument, nämlich den Zins in der Hand und damit steuern sie dann schon die private Geldschöpfung.
Absolut, absolut. Und das führt auch zu Inflation. Also das wollte jetzt gerade gar kein Argument sein, dass in dem Fall dann keine Inflation kommen kann. Mit einer kleinen Nebenanmerkung, die Geldmenge führt nur dann, so eine erhöhte Geldmenge oder eine höhere Nachfrage führt nur dann zu einer Inflation, wenn das Angebot sich nicht extrem leicht ausweiten kann. Und ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich als Bäcker 2 Öfen in meiner Bäckerei habe und ich brauche normalerweise nur einen davon, weil einfach nicht mehr Nachfrage ist, ich habe den anderen aber dort einfach rumstehen und plötzlich fragt jeder mehr Brötchen nach, dann kann ich relativ günstig meinen 2. Ofen anschmeißen und einfach doppelt so viel Brötchen backen. Das heißt, diese neue Nachfrage muss mich nicht unbedingt dazu zwingen, sofort meine Preise zu erhöhen. Das heißt, je nachdem, wie hoch die Kapazitätsauslastung der Volkswirtschaft ist, kann es auch sein, dass so eine Nachfrage, zusätzliche Nachfrage, relativ leicht absorbiert werden kann und dass dann die Auswirkungen auf die Preissteigerungen gar nicht so groß sind.
Also ich nehme für mich jetzt mit, dass ich, glaube ich, immer zu schnell den Schluss gezogen habe aus dem Instrument des Leitzinses, dass das inflationär wirkt. Also erstmal wirkt es nur darauf, wie die Bedingungen für Neuverschuldungen sind im Markt.
Also ich glaube, wir können schon als Bottomline, ich will nicht behaupten, dass eine Leitzinssenkung nicht inflationär wirkt. Das ist so und das soll sogar so sein, weil das ist ja das Ziel der Zentralbank in dem Moment. Also die Zentralbank versucht ja in dem Moment die Inflation anzukurbeln, indem sie den Leitzins senkt. Der wichtige Punkt ist nur, das muss auch dazu führen, eine Leitzinssenkung muss dazu führen, dass Kredite aufgenommen werden und danach ausgegeben werden und dass eben die Volkswirtschaft einigermaßen an ihrer Kapazitätsgrenze ist. Das sind dann all diese Dinge erleichtern es dann wirklich, dass diese Leitzinssenkung auch am Ende zu einer Preiserhöhung führt. Aber Bottomline wirklich ganz simpel ist, Leitzinssenkung führt zu Inflation, das ist normalerweise richtig.
Okay, also ich hätte jetzt gesagt, okay, wir haben 2 Faktoren. Zum einen sind Leitzins und zum anderen natürlich die volkswirtschaftliche Nachfrage nach neuem Geld. Ne? Also diese beiden Faktoren müssen zusammenkommen, damit tatsächlich ein Inflationseffekt auch zutage tritt.
Manu. Dann haben wir noch die Fiskalpolitik, aber die möchte ich gerne ein bisschen hinten anstellen. Ich möchte uns kurz aus den Tiefen des Fiat-Baus ziehen und zu einem Gedankenkonstrukt zurückkommen, was auch gerne ins Feld geführt wird, wenn es um das Thema Inflation geht, und das ist die Quantitätstheorie des Geldes, die ja eine gewisse Popularität hat, die letztendlich ja sagt, dass wenn die Geldmenge wächst und sich, also all else being equal, sich sonst nichts verändert, dass auch dann die Güterpreise steigen. Jetzt hat Alex gerade gesagt, weshalb das in unserem aktuellen System nicht notwendigerweise der Fall ist. Dem stimme ich zu, weil wir müssen sehen, die Gedanken zur Quantitätstheorie, die sind ja im späten Mittelalter verwurzelt, als wir noch einen Goldstandard hatten. Also Thomas von Aquin und Jean Baudin haben das erste Mal gedacht und dann wurde das mathematisiert und formalisiert unter Irving Fisher 1930, also auf dem Goldstandard noch deutlich näher als dem Fiat-Standard. Hat das zwar dann in den 1970er Jahren das Ganze nochmal eine große Renaissance gesehen und hat auch mehrere Jahre so ausgesehen, als könnte man mit dem Geldmengenwachstum die Inflationsraten erklären. Und die Notenbanken haben sich das dann auch zu Herzen genommen und haben für einige Jahre dann auch versucht, über die Geldmengensteuerung Geldpolitik zu machen. Dann hat man aber gemerkt, dass das nicht gut funktioniert und dass diese Theorie mit großen Mängeln behaftet ist und hat dann davon wieder Abstand genommen. Also das muss man auch ganz klar sagen, dass das nicht der heilige Gral ist.
Können wir es vielleicht ein bisschen an einem Beispiel illustrieren? Das war jetzt sehr theoretisch. Also die Ökonomen haben festgestellt, ja, diese Quantitätstheorie des Geldes, das hat nicht so gut funktioniert. Haben wir ein Beispiel dafür, wo die Quantitätstheorie des Geldes eine Aussage gemacht hat, die dann nicht zugetroffen ist oder wo etwas entgegen ihrer Aussagen eingetreten ist? Ich weiß nicht, habt ihr da ein konkretes Beispiel?
Ja. En masse, also die Zeitreihen sind voll damit. Alex hat schon gesagt, wir müssen immer aufpassen mit Korrelation und Kausalität. Und tatsächlich ist es in der kurzen Frist, ist zwischen Geldmengenwachstum im Jahr X und der Teuerung im Jahr X so gut wie keine Korrelation. Und selbst über einen Zeitraum von 3-4 Jahren ist die Korrelation da sehr gering. Also wir sehen das wirklich nur in the very, very long run, dass wir sehen, wir haben eine Teuerung von 2% und wir haben langfristig irgendwie Geldmengenwachstum von 7%. Die Vermutung liegt nahe, dass da irgendwo ein Zusammenhang besteht. Und ich sehe den Zusammenhang schon, aber eben nicht in der kurzen Frist. Deswegen kann ich mit der Geldmengensteuerung im Hier und Jetzt keinen Einfluss auf die Inflation nehmen, sondern bestenfalls mittelfristig.
Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, um uns jetzt mal diesem Thema Quantitative Easing zu nähern, weil das ist tatsächlich ein Zeitpunkt, der die letzten 10, 15 Jahre hat, also dieses Instrument, die Geldpolitik dominiert. Das heißt, das, was ich vorhin erklärt habe, mit die Zinsen senken und dann auf Kreditnachfrage hoffen, das hat in den letzten 15 Jahren gar keine so eine große Rolle gespielt in der Geldpolitik der Zentralbanken. Und zur Quantitätstheorie des Geldes passt dieses Quantitative Easing nämlich sehr, sehr gut, weil was da nämlich gemacht wurde, es wurde tatsächlich die Geldmenge erhöht durch die Zentralbank. Und die Zentralbank hat es folgendermaßen gemacht, die hat dieses Geld nicht einfach hergeschenkt, sondern die hat den Privatsektor und den Bankensektor Assets abgekauft. Das heißt, könnt ihr euch vorstellen, ich habe eine Staatsanleihe im Wert von 100 Euro und die Zentralbank hat mir diese Staatsanleihe abgekauft, dann habe ich nicht mehr eine Staatsanleihe von 100 Euro, sondern ich habe direkt 100 Euro Vermögen. Ich bin dadurch, und das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, nicht reicher geworden. Das heißt, ich habe jetzt nicht zusätzliches Geld, das ich einfach rauswerfen kann, sondern ich hatte vorher einen Vermögenswert, nämlich eine Staatsanleihe, und jetzt habe ich eben direkte Liquidität. Was die Quantitätstheorie des Geldes annimmt, und da muss man sich diese Formel ein bisschen genauer ansehen, die ist ja M mal V ist P mal Q, mal Q. Das heißt, die Quantitätstheorie sagt nicht, Geldmenge ist gleich Preis, sondern die Quantitätstheorie sagt, Geldmenge mal Umlaufsgeschwindigkeit ist gleich reales Preisniveau. Das heißt, wir haben da noch diese Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Und was nämlich die Quantitätstheorie des Geldes annimmt, ist, dass diese Umlaufgeschwindigkeit, dass die stabil ist, dass die sich nicht verändert. Und dann ist es klar, ja, wenn ich annehme, dass ich habe M mal V ist gleich Preis, wenn ich sage, V ist immer gleich, na dann ist klar, wenn ich M erhöhe, dann muss ich auch der Preis erhöhen. Was wir aber festgestellt haben, spätestens seit Quantitative Easing, auch schon kurz vorher, ist, dass dieses V keineswegs stabil ist. Und es ergibt auch extrem viel Sinn, dass es nicht stabil ist. Und deswegen ist meiner Meinung nach diese Quantitätstheorie des Geldes auch, ich würde sagen, gescheitert. Die ergibt für mich auch nicht sonderlich viel Sinn, weil diese variable Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, das heißt ja immer so, na, das ist, wie schnell gebe ich das Geld wieder aus, die ist fast bedeutungslos, weil das ist einfach eine Variable, die übrig bleibt in der Gleichung. Ich kann die nicht messen, ich kann die nicht bestimmen. Und wir haben jetzt eben im Zusammenhang mit QE gesehen, je mehr Geld ich in den Markt werfe, desto niedriger ist diese Umlaufgeschwindigkeit. Und den Grund dafür habe ich gerade genannt. Wir sind dadurch nicht reicher geworden, dass wir Geld in den Markt geworfen haben. Ich gebe diese 100 Euro nicht aus, wenn ich dafür eine Staatsanleihe verkaufe, weil ich bin ja nicht reicher geworden dadurch. Und deswegen passt, also ist empirisch, ist diese Quantitätstheorie des Geldes mindestens in den letzten 15 Jahren komplett gescheitert.
Wobei man jetzt vielleicht noch zur Erklärung hinzufügen muss, das Geld, das dir die Zentralbank für deine Bundesanleihe gegeben hat, das hat die Zentralbank per Knopfdruck generieren können. Und da ist die Geldmengenausweitung, die stattgefunden hat. Aber was du sagst, in dem Geldkreislauf, also in deinem Geldkreislauf, Alex, du als Besitzer der Staatsanleihe hast jetzt die 100 Euro Zentralbankgeld, Bargeld genommen, hast aber dadurch keinen Gewinn gehabt und bist jetzt nicht veranlasst gewesen, das Geld jetzt irgendwie weiter auszugeben, sondern du hast einfach den gleichen Vermögenshöhe
gehabt. Genau, ich will jetzt nicht sagen, dass das überhaupt keine Auswirkung hat, weil ich kann natürlich zumindest 5 Euro von den 100 Euro kann ich leicht ausgeben, weil die Staatsanleihe, die kann ich nicht ausgeben. Aber das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis, deswegen hatte ich das nochmal spezifisch erwähnt, dass ich dadurch nicht reicher werde oder nicht signifikant reicher. Was auch noch wichtig ist, ist, dass dieser Prozess, den wir da gerade beschreiben, die Zentralbank gibt uns Geld für eine Staatsanleihe und hofft dann, dass wir das Geld ausgeben, das war gar nicht dieser Mechanismus, den die Zentralbanken im Kopf hatten. Also obwohl es zwar tatsächlich so ist, dass bei QE sich die Geldmenge erhöht, weil die Zentralbank den Banken und dem Privatsektor Staatsanleihen abkaufen, hatte die Zentralbank nie das Ziel oder hatte nie erwartet, dass dann die Menschen oder die Banken dieses Geld ausgeben. Also davon ist niemand ausgegangen bei den Zentralbanken, sondern die Zentralbanken hatten einen ganz anderen Mechanismus im Kopf, warum dieses QE zu Inflation hätte führen sollen. Weil das war ja immer noch das Ziel der Zentralbank. Also die möchte ja, dass das zur Inflation führt. Ja. Aber auch hier läuft der Mechanismus nicht über die Geldmenge, sondern wieder über den Zins. Und die Story ist folgende. Es war so, dass wir nach der Finanzkrise waren die Zinsen mehr oder weniger bei Null, also der Leitzins. Das ist ja ein sehr kurzfristiger Zins, der nur über 1-2 Wochen eine sehr kurzfristige Dauer hat. Und das war das Hauptinstrument der Zentralbanken. Und hat mir vorhin beschrieben, die haben den gesenkt und haben gehofft, dass über Kreditnachfrage Inflation entsteht. Jetzt konnte man den nicht mehr senken, diesen Zins, weil der bei Null war. Und Zentralbanken wollten den nicht unter Null senken. Also haben wir gesagt, wir müssen uns was anderes einfallen lassen, wie wir Zinsen senken können. Und zwar die Zinsen, die ein bisschen weiter hinten in der Zinskurve sind. Also nicht die Zinsen für 1-2 Wochen, sondern vielleicht die 10-jährigen Zinsen, die ja auch relevant sind, wenn ich mir zum Beispiel einen Hauskredit nehme oder ein Auto kaufen will oder so. Das sind ja sowieso langfristige Zinsen. Also haben sie sich gedacht, na okay, dann müssen wir versuchen, die Dinge vom Markt wegzukaufen, die eben diese langfristigen Zinsen haben. Weil wenn ich Papiere kaufe, die langfristige Zinsen haben, dann steigt der Preis für diese Papiere und der Zins sinkt. Es gibt immer so eine inverse Beziehung zwischen Zins und Preis. Und Staatsanleihen und so weiter, das sind genau solche Instrumente, die eben einen 10-jährigen Zins haben. Und viele andere Zinsen, Hypothekenzinsen und sowas, orientieren sich sehr stark an so Zinsen für Staatsanleihen. Und deswegen hat sich die Zentralbank gedacht, okay, die 2-wöchigen Zinsen kann ich nicht mehr senken, aber ich kann versuchen, die 10-jährigen Zinsen zu senken über einen kleinen Umweg, indem ich nämlich Staatsanleihen vom Markt kaufe, dann senke ich die Zinsen der Staatsanleihen und ich weiß, dass Hypothekenzinsen und andere Zinsen durch diese Staatsanleihenzinsen mit nach unten gezogen werden. Und somit schaffe ich wieder einen Anreiz sozusagen für den privaten Sektor, Kredite nachzufragen und Geld auszugeben. Also eigentlich ist dieser Transmissionsmechanismus wieder über den Zins und nicht über die Geldmenge.
Aber indirekter jetzt in dem Fall. Das war jetzt doch relativ tief. Ich kann mich noch daran erinnern, Alex, wir saßen, glaube ich, genau in dieser Runde zusammen und haben mal über das Geldsystem des Euros gesprochen. Da kam auf die Folge, verweise ich nochmal, packen wir euch in die Shownotes. Da haben wir nämlich auch über diese inverse Zinskurve unter anderem gesprochen und über die Absicht der Zentralbanken, die langfristige Zinskurve zu senken, nämlich die der Staatsanleihen, die 15 oder sogar noch längere Laufzeiten haben. Aber wir wollten ja über das Thema Geldmengenausweitung und Inflation sprechen. Also ich würde ganz gerne nochmal, also ich habe da noch so ein paar Fragen zu dem Thema QI. Jetzt hast du nochmal ein Thema aufgebracht, also der Zins war quasi schon an seinem Minimum bei Null. Die Inflationsrate war ja immer noch sehr, sehr niedrig. Ne? Wir hatten, glaube ich, da auch also fast 0% Inflation effektiv. Zwei Fragen habe ich. Die eine Frage ist, was macht die Zentralbank heute mit den ganzen Staatsanleihen, die sie jetzt auf der Bilanz hat? Die hat sie uns ja abgekauft. Und hat das vielleicht noch einen Inflationseffekt? Die zweite Frage ist, QE war ja nicht damit beendet, dass die Staatsanleihen vom Markt gekauft wurden, sondern es gab ja auch dezidierte Ansätze, auch aktiv Staatsanleihen direkt zu kaufen oder auch Assets oder Anleihen zu kaufen oder Unternehmensanteile zu kaufen. Oder irre ich mich da jetzt? Das gab es doch, zumindest im Eurosystem gab es das doch.
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich glaube, die erste kann Manu sicherlich noch deutlich besser beantworten als ich. Die zweite Frage, tatsächlich wurden nicht nur Staatsanleihen gekauft, sondern auch Unternehmensanleihen. Der Effekt ist aber ähnlich oder das Ziel war zumindest ähnlich. Natürlich kann man da nochmal über andere Nebeneffekte reden. Was ist, wenn ich eine Unternehmensanleihe kaufe, dann bevorzuge ich ja dieses Unternehmen und ist es die Rolle der Zentralbank, jetzt einzelne Unternehmensanleihen zu kaufen, aber so diesen Mechanismus, den die Zentralbank im Sinn hatte, war derselbe, weil bei auch Unternehmensanleihen sind ja auch Anleihen, die oft eine sehr lange Laufzeit haben. Das sind wichtige Zinsen im Kapitalmarkt und die hat man dadurch versucht zu senken. Und dadurch konnten sich dann zum Beispiel Unternehmen direkt eben günstiger Geld leihen. Man hat die Anleihen nicht am Primärmarkt gekauft, also man hat nicht direkt Unternehmen Geld geliehen, aber es sind natürlich insgesamt die Zinsen für Unternehmensanleihen gesunken und wenn sich Siemens anstatt für 4% plötzlich für 2% Geld leihen kann, dann lohnen sich für Siemens natürlich auch mehr Investitionsprojekte. Das heißt, Siemens nimmt mehr Kredit auf und investiert wieder mehr, gibt mehr Geld aus, macht vielleicht Gehaltserhöhungen für seine Mitarbeitenden und das hat dann wieder diesen inflationären Effekt.
Manu, was macht die Zentralbank mit den ganzen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, wie wir jetzt gelernt haben?
Ja, die werden abgeschmolzen und das eigentlich auch recht erfolgreich. Also Papiere, die bei Endfälligkeit auslaufen, werden zu großen Teilen nicht erneuert. Ich erlaube mir noch einen kleinen Schwenk. Ursprünglich, ja, das sah ja alles mal so aus. Alex hat schon erklärt, dass das letztendlich ein Asset-Swap war, den das Eurosystem dort gemacht hat, weil die Geschäftsbanken, die haben stark vereinfacht ja eine Mittelherkunft und eine Mittelverwendung und auf der Passivseite sind die Einlagen von uns Bürgern Kontoguthaben und Kredite von der Zentralbank. Damit finanzieren sie ihre Bankaktivitäten und auf der Aktivseite würden sie jetzt ein Asset kaufen und das könnte zum Beispiel eine Staatsanleihe sein. Ja, sie haben sich kurzfristig kurzfristig schulden sie Geld der Notenbank und der Privatperson. Und sie machen diese Fristentransformation und kaufen dann irgendwie eine 10-jährige Anleihe, wo sie dann irgendwie einen Zinskupon verdienen und machen damit ein positives Geschäft. So, und diese Anleihen haben sie und das Eurosystem kauft sie ihnen ab. Dann haben sie diese Anleihen nicht mehr. Dafür haben sie Zentralbankguthaben, mit dem sie aber auch nur bedingt Sachen machen können. Also die können sie für Zahlungsverkehr und für Verrechnungen im Interbankenverkehr nutzen. Das können sie aber nicht einfach so vom Notenbankkonto runtertragen und damit Immobilien irgendwie neue Vermögenswerte kaufen. Deswegen hat dieses Quantitative Easing dazu geführt, dass zum einen die Notenbankbilanz stark angewachsen ist und gleichzeitig die Überschussliquidität der Banken an Zentralbankgeld stark gewachsen ist. Und beide Berge schmelzen seit etwa anderthalb Jahren sukzessive und ziemlich erfolgreich ab. Die Notenbankbilanzen schrumpfen, die Überschussliquidität der Banken sinkt auch und insofern kann man dort eigentlich ein recht positives Zwischenfazit ziehen.
Den Punkt greife ich gerne nochmal auf und versuche jetzt auch nochmal möglichst einfach zu erklären, warum ich glaube, dass eine Erhöhung der Geldmenge nicht immer automatisch zu Inflation führt. Und das ist nämlich jetzt, es ist ein technischer Grund, aber wenn man das einmal versteht, dann wird es, finde ich, sofort klar, dass eine Geldmengenerhöhung nicht immer direkt zu Inflation führen muss. Also wie Manu gerade gesagt hat, ich hatte vorhin das Beispiel gemacht, dass die Zentralbank mir als Privatmann für 100 Euro eine Staatsanleihe abkauft. Das ist tatsächlich nur in sehr, sehr geringem Maße passiert und ich habe da tatsächlich mal mit Kollegen von der Europäischen Zentralbank ein Forschungspapier dazu geschrieben, wo wir also Daten von der EZB uns angesehen haben und haben uns mal angesehen, von wem hat denn die EZB eigentlich damals die Staatsanleihen abgekauft. Und die zwei Hauptverkäufer dieser Staatsanleihen waren einmal Banken und der ausländische Sektor, also der Nicht-Euro-Sektor. Den Nicht-Euro-Sektor lasse ich jetzt mal raus. Großteil wurde von Banken abgekauft. Das heißt, Banken haben auf ihrer Bilanz natürlich ganz viel Staatsanleihen liegen. Und was Banken gemacht haben, ist, die haben diese Staatsanleihen an die Europäische Zentralbank verkauft und haben dafür Geld von der Europäischen Zentralbank bekommen. Dieses Geld liegt auf einem Konto bei der Zentralbank. Jede Bank hat ein Konto bei der Zentralbank. Das ist Geld, das bei der Zentralbank liegt. Dieses Geld kann diesen Zentralbankkreislauf auch nicht verlassen. Das heißt, was Banken damit machen können, ist, die können das Geld einer anderen Bank schicken, aber die können damit nicht zum Bäcker oder Metzger gehen und sich eine Bratwurst oder ein Croissant davon kaufen. Das heißt, das ist ein ganz isolierter Geldkreislauf. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, hatte die EZB nie die Intention zu sagen, ich gebe Geld in den Markt und hoffe, dass das Geld ausgegeben wird. Was die EZB eigentlich dachte ist, naja, wenn die Banken dieses Geld haben, ich senke gleichzeitig die langen Zinsen, dann vergeben die Banken mehr Kredite.
Ich habe noch so viele Fragezeichen im Kopf. Also es hat mir sehr geholfen, das ist sehr erhellend, was ihr mir sagt, aber womit ich mich noch so ein bisschen schwer tue ist, ne? Also wir hatten immer mal wieder gesagt, so ja, zum Beispiel am Anfang, wir hatten das Instrument des Zinses, das ist nicht unmittelbar inflationsauswirkend, aber natürlich sekundär mit dem zweiten Faktor der Nachfrage, der volkswirtschaftlichen Nachfrage, kann das natürlich inflationär wirken. Jetzt hatten wir das QE-Thema, also eine, ja, du hast es eben gesagt, normalerweise betreiben Banken keine QE. Also QE ist eine Ausnahme innerhalb unseres Geldsystems. Seit 15 Jahren allerdings
eine Ausnahme, ja.
Auch, genau, aber also es ist ja relativ neu, es ist ein neues Phänomen, das müssen wir mal so sagen, ne? Aber jetzt, also erklärt mir auch hier, das war jetzt auch nicht wirklich unmittelbar inflationsauswirkend, kann aber inflationsauswirkend sein.
Der Punkt ist nicht, dass all diese Dinge nicht inflationsauswirkend sind, sondern die Zentralbank will ja Inflation generieren. Der Punkt, den ich versuche zu machen, ist, diese Inflation kommt nicht dadurch, dass die EZB zusätzliches Geld in den Markt gibt, sondern die Wirkungsmechanismen sind andere. Und ich finde es wichtig, diese Wirkungsmechanismen zu verstehen, weil dann kommt man nicht in die Verlegenheit, einfach zu behaupten, es reicht, die Geldmenge zu erhöhen und dann kommt es zur Inflation. Also diesen direkten Zusammenhang, den gibt es einfach nicht.
Ich möchte gern mal unseren sehr beliebten und viel gescholtenen Kollegen Maurice Höfgen ins Spiel bringen, der ja auch schon bei Alex im Podcast war. Eine sehr empfehlenswerte Folge, auch wenn viele Zuhörer das ungern hören, dass ich dieses Urteil abgebe. Aber er sagt ja, und das auch zu Recht, aus den eben genannten Gründen ist die Geldpolitik ein sehr stumpfes Instrument, um Inflation zu erzeugen. Die Fiskalpolitik ist dafür viel besser geeignet und dann ist er ja im Flow und dann pitcht er ja, er ist ja irgendwie MMTler, aber mit dieser Aussage hat er natürlich zweifelsohne Recht. Wenn ich Inflation erzeugen möchte, dann ist Geld, was die Fiskalpolitik ausschüttet, sei es jetzt über Mindestlohn oder über Bürgergeld oder über Helikoptergeld, egal wie wir es nennen, das ist inflationärer als die Geldpolitik durch ihren indirekten Wirkungsmechanismus sein kann.
Das sieht man auch ganz gut daran, es wurde ja unglaublich viel Geld von der Zentralbank in den Markt gegeben. Ja? Und deswegen hatte ja jeder so Angst, oder daher kommt ja dieses Money Printer Goes Brr Meme, weil jetzt jeder dachte, oh mein Gott, jetzt explodiert alles. Und das muss man auch erwarten, wenn man glaubt, es gibt eben diesen direkten Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation. Aber was man sich hätte eigentlich ansehen müssen ist, wie haben sich denn die Zinsen eigentlich verändert? Und die Zentralbank war gezwungen, Unmengen Geld an Banken Banken weiterzugeben, um diese Zinsen auch nur noch ein kleines Stückchen zu senken. Und der Grund, warum wir auch keine Hyperinflation gesehen haben, obwohl wir Milliarden über Milliarden jeden Monat in den Markt gegeben haben, war, weil sich die Zinsen kaum noch verändert haben. Weil der Markt schon so gesättigt war, dass sich die Staatsanleihenzinsen nur noch um wenige Basispunkte verändern konnte. Und deswegen war der Effekt hinten raus auf die neue Kreditaufnahme und so weiter, der war relativ überschaubar.
Erlaub mir mal ein anderes Thema aufzumachen. Ich weiß, wir haben uns auf die Agenda geschrieben, dass wir über den Zusammenhang von Geldmengen, Wachstum und Teuerung sprechen. Aber ein viel möglicherweise wichtigerer Faktor ist der Außenwert der Landeswährung. Sehen wir gerade am Beispiel Japan und dann kommt auch wieder das Thema Zinsen rein. Weshalb wir müssen uns in Erinnerung rufen, Quantitative Easing hatten wir eigentlich mehr oder weniger zeitgleich in allen großen Welthandels- und Weltreservewährungen, dass die Notenbanken ziemlich gleichzeitig die Zinsen nahe Null gedrückt haben und Assets vom Privatsektor angekauft haben. Hätte eine Notenbank das isoliert gemacht wegen einer lokalen Krise, die Zinsen gesenkt und QE gemacht, dann wäre der Außenwert, also der Wechselkurs dieser Währung, sicherlich massiv abgeschmiert und darüber hätte man in hohem Grade Inflation importiert. Das ist ja das, was wir gerade in abgewandelter Version mit dem japanischen Yen sehen. Alle Leitwährungen haben die Zinswende vollzogen, haben ein kurzfristiges Zinsniveau von 4-5%, ein langfristiges Zinsniveau von 3-5%. Und die Japaner durch ihre Zinskurvenkontrolle halten den kurzfristigen und den langfristigen Zins sehr tief. Dadurch haben wir einen riesen Spread zwischen den Zinssätzen. Und den Carry Trade erkläre ich jetzt besser nicht. Es führt aber de facto dazu, dass die japanische Währung abwertet, weil sie weniger nachgefragt ist, um es mal stark zu vereinfachen. Darüber importieren die Japaner gerade Inflation. Und das ist auch der Wirkmechanismus, weshalb gewisse Länder auf der Erde, die nicht so privilegiert sind, den Euro als Währung zu haben. Ich höre die Zuhörer im Hintergrund lachen oder schimpfen, aber letztlich ist diese Aussage wahr, denn die türkische Lira oder der venezolanische Peso, die sind ja nicht deswegen so hochinflationär und haben Teuerungsraten von an die 100% im Jahr, weil die irgendwie ein Geldmengenwachstum lokal in dieser Währung von 100 oder 200% hätten, sondern es ist der schwache Außenwert, der wegen eines Vertrauensverlusts, schlechter, unsolider Fiskalpolitik, autokratischer Staatsführung, das ist multikausal, aber das ist ja der Mechanismus, der Inflation reinbringt und nicht das Geldmengenwachstum in diesem Fall. Weiß nicht, ob das jetzt verständlich war.
Ich glaube, die technische Erklärung habe ich noch nicht verstanden, aber also ich nehme jetzt mal mit, okay, wir müssen so Länder wie Japan weiter beobachten, weil sie gerade Inflation importieren aufgrund der Schwäche ihrer eigenen Währung, die sich darin ausdrückt, dass sie einen sehr niedrigen, kurzfristigen wie langfristigen Zins haben im Vergleich mit anderen wichtigen Währungsräumen, wie zum Beispiel dem Euro und dem US-Dollar, weil, so wie ich das verstehe, müsste ja jeder, der japanische Staatsanleihen kauft, müsste ja aus dem Markt raus wollen, weil er ja viel höhere Zinsen bekommt, wenn er jetzt in europäische Staatsanleihen oder amerikanische Staatsanleihen gehen würde. Richtig? Ist das der Transmissionsmechanismus, wie die Inflation so grob so zumindest in importiert wird? So in etwa. Okay, dann soll das vielleicht reichen. Alex, heißt das jetzt für uns, dass sind wir jetzt hier vor dieser Abwertung gegenüber einer Fremdwährung gefeit im Euroraum?
Also der Euroraum, der Vorteil ist natürlich, dass der Euroraum ein relativ großer Währungsraum ist. Am Ende sind wir alle abhängig vom Dollar. Das heißt, wenn die Fed hustet, ja, dann bekommt der Rest der Welt Schnupfen. In Europa ist es, weil ich jetzt gerade in der Schweiz sitze, die Schweizer schauen extrem darauf, was die Europäische Zentralbank macht und muss eigentlich immer reagieren auf die Europäische Zentralbank, weil alles, was im Euroraum passiert, auch sehr viel Auswirkungen auf den Schweizer Franken hat. Wir hatten jetzt die letzte halbe oder dreiviertel Stunde schon Schwierigkeiten zu verstehen, wie in einem geschlossenen Währungssystem Inflation entsteht oder vielleicht nicht entsteht. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das lohnt, auch noch weitere Währungsräume hinzuzubringen. Und das lernt man dann meistens auch im Volkswirtschaftsstudium erst im vierten oder fünften Semester dann die Modelle, wo es dann plötzlich eine zweite Volkswirtschaft auch noch gibt. Das ist dann immer, da wird alles extrem kompliziert plötzlich.
Lass mich nochmal das Wort ergreifen. Ich bin jetzt von meinem ursprünglichen Konzept, das einfach zu halten, komplett abgewichen und bin jetzt auch hier in die Tiefen mit eingetaucht. Ich versuche mich jetzt selbst mal rauszuziehen, weil grundsätzlich bin ich schon der Meinung und kann das auch den volkswirtschaftlichen Daten entnehmen, dass hohe Geldmengenwachstumsraten in einer Währung tendenziell auch für höhere langfristige Teuerung sprechen. Und die Daten geben das her. Wenn man sich den US-Dollar anguckt, dann ist dort im langfristigen Mittel die Geldmengenwachstumsrate höher als im Schweizer Franken und die Inflation ist im langfristigen Mittel auch höher als im Schweizer Franken. Genau das Gleiche gilt für die alte D-Mark. Also da gibt es durchaus jahrzehntelange Datenreihen, die das belegen, dass die wertstabilen Währungen insgesamt auch von einer restriktiveren Kreditvergabe sowohl von Notenbanken als auch im maßgeblichen Fall der nationalen Geschäftsbanken, dass das miteinander verknüpft ist. Das kann man den Daten schon entnehmen. Und Leute, die das jetzt stark vereinfachen wollen und da ja auch ein großes Talent für haben, wie Lynn Alden, die fangen ja an mit dem Pitch zu sagen, wir werden als Menschheit seit 150 Jahren in dem, was wir tun, immer besser. Wir werden jedes Jahr produktiver. Mal 0,5%, mal 2%, aber in the long run haben wir Produktivitätssteigerung. Warum sinken dann langfristig die Preise nicht, wenn wir immer weniger Input und Zeit aufwenden müssen, um eine Einheit an Kühlschrank oder was auch immer zu produzieren. Und Ihre Aussage ist dann, es legt nahe, dass es mit der Geldmengenausweitung zusammenhängt. Die ist 6,7%. Wir sind irgendwie jährlich 2% produktiver. 1-2% der Geldmengenausweitung gehen irgendwie aus der Güterpreisinflation raus, sondern anderswohin, gehen vielleicht in die Assetpreise oder gehen vielleicht in die Hortung, so würde Keynes sagen, also gehen vielleicht in die Ersparnis. Und das Delta, was verbleibt, was dann irgendwie 3% ist oder so, das ist dann die Güterpreisteuerung. Also so hat sie das ja mehrfach erklärt und ich kann dem grundsätzlich schon vieles abgewinnen, dass im langfristigen Mittel und das jetzt wirklich einfach gedacht, man es sich so herleiten kann.
Und dem würde ich tatsächlich gar nicht mal widersprechen, auch wenn ich das vielleicht jetzt überrascht. Also ich würde auch sagen, dass Geldmengenwachstum und Inflation zumindest mal korrelieren langfristig und dass es wahrscheinlich auch in gewissen, bis zu einem gewissen Grad auch einen kausalen Zusammenhang gibt. Mein Hauptargument ist einfach, dass sich diese Aussage aber nicht umdrehen lässt zu einer Aussage, die heißt, wenn ich Inflation möchte, dann muss ich einfach nur die Geldmenge erhöhen. Und Geldmengenerhöhung führt immer direkt zur Inflation. Das ist der Fall in einem asset-basierten Geldsystem. Das wäre bei Bitcoin der Fall, das wäre im Goldstandard der Fall. Das ist aber in unserem heutigen Finanzsystem nicht der Fall. Und wir sehen das ganz einfach an QE. QE, da hat sich die Geldmenge, und zwar die Geldmenge M0, da ist das Geld, das Banken bei der Zentralbank halten, die hat sich massiv erhöht. Auf die Inflation hatte das kaum eine Auswirkung. Und ich gebe euch recht und ich will da jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Man muss schon, und es ist verdammt kompliziert, man muss unser Geldsystem schon sehr genau verstehen, um zu verstehen, warum das so ist und warum das nicht zu einer Inflation führt. Meine einfachste Erklärung ist immer zu sagen, Geldmengenwachstum, du musst dir überlegen, wo landet dieses Geld? Und das Geld kann nur zur Inflation führen, und damit komme ich jetzt wieder ganz an den Anfang zurück, dieses Geld kann nur zur Inflation führen, wenn es die Nachfrage nach Gütern erhöht. Und das ist nicht immer, oder zumindest nicht immer 1:1 der Fall. Und der eigentliche Mechanismus geht eben über diesen Zins. Und den muss man einmal verstehen, dann kommt man nicht mehr in die Verlegenheit zu sagen, jeder zusätzliche Euro an Geldmenge führt auch im gleichen Maße zu einer Güterpreisinflation.
Ich denke, wir könnten noch sicherlich noch ein paar Minuten weiter diskutieren, vielleicht sogar noch Stunden weiter diskutieren, aber ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, an dieser Stelle nochmal zuzumachen. Außer der Manu hebt nochmal den Finger und muss unbedingt noch ein letztes Wort loswerden. Manu,
hast du noch was? Muss ich tatsächlich. Inflation ist aber wie ein Geist, den man besser nicht aus der Flasche lässt. Weshalb, also Alex hat gut erklärt, weshalb QE nicht inflationssteigernd gewirkt hat. Das ist richtig. Es kam aber auch dazu, dass es in einem Umfeld praktiziert wurde, wo sich alle wirtschaftlichen Teilnehmer, sowohl Unternehmen als auch Banken, als auch Privathaushalte und der Staat, an niedrige Inflationsraten gewöhnt hatten. Das heißt, das vorherrschende Regime war niedrige Inflation, glaubwürdige Geldpolitik, glaubwürdige Perspektive, die Inflation bleibt niedrig und dementsprechend haben die Wirtschaftssubjekte agiert. Die BITS hat in einem Research Paper letztes Jahr herausgefunden, hat sich Datenreihen über Jahrzehnte und aus diversen Ländern angeguckt, dass es eben was ganz anderes ist, hohe Geldmengenwachstumsraten und Quantitative Easing zu fahren in einem Umfeld, in dem die Inflation schon im System fest implementiert und verankert ist, dann wird nämlich dieses Regime damit mehr oder weniger perpetuiert. Also Geldmengenwachstum, ich habe es wieder furchtbar erklärt, also was ist denn heute Abend los mit mir? Ihr müsst dazu wissen, wir nehmen an einem Abend auf, das soll das Ganze nicht entschuldigen, aber ich wollte dafür einen Pitch machen, dass es sehr nachvollziehbar ist, dass die Notenbanken sehr radikal reagiert haben auf diese Teuerungswelle und dass ich das für richtig halte. Denn wenn sich die Inflation erstmal in höheren langfristigen Inflationserwartungen in die ganze Wirtschaft frisst, dann ist sie deutlich schwerer unter Kontrolle zu kriegen. Und das, was die BITS damals untersucht hat, unterstreicht diese These, die ich gerade furchtbar schlecht erklärt habe.
Ich glaube, die Bottomline haben wir verstanden. Also glaube ich zumindest. Also mein Takeaway wäre jetzt, wären wir in einem Regime, in dem wir höhere Inflation hätten, dann wäre eine Maßnahme wie QE deutlich gefährlicher gewesen, weil das doch inflationstreibender hätte gewirkt, beziehungsweise auch nicht so stabilisierend hätte wirken können wie QE zum wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld, das wir Anfang 2008, 2009 hatten, geführt hat.
Also Jan-Paul, wirklich, Manu und ich sind ja schon ein bisschen verkopft teilweise und lassen hier extrem den Nerd raushängen, aber du hast es echt immer mal wieder gut zusammengefasst und uns zurückgeholt. Also danke dafür.
Dankeschön. Ja, also ich kann mich nur bei euch beiden bedanken. Das war ein wirklich sehr interessantes, lehrreiches Gespräch. Ich denke, ich werde noch einiges nachforschen müssen, um das besser zu verstehen. Aber ich denke, also ich hoffe zumindest euch Zuhörern hat das auch gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Es ging uns darum, das Thema, den Zusammenhang zwischen Geldmengenausweitung und Inflation ein bisschen darzustellen. Ich hoffe, es ist uns einigermaßen gelungen, das auch nochmal im Kontrast mit dem Goldstandard, der ja ähnlich wäre zu einem Bitcoin-Standard, da vielleicht ein bisschen aufzuzeigen, wie da die Zusammenhänge sind. Ansonsten hier der Note-Signal-Aufruf. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Ihr könnt uns gerne ein paar Satz streamen oder uns einen Booster lassen. Das hilft uns auf jeden Fall dabei, diesen Podcast zu produzieren. Alex, Manu, vielen Dank euch beiden. Und dann sage ich, focus on the signal, not on the noise.
Ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.